Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Wie heißt das letzte Buch der Bibel? Bitte? Offenbarung. Dankeschön. So, und ja, und wir nennen sie dann, oder sie wird fast immer genannt, die Offenbarung des Johannes, schön nach dem, der sie geschrieben hat. Sie nennt sich selber aber anders. Sie nennt sich die Offenbarung Jesu Christi, weil Jesus Christus da offenbar gemacht wird. Und jetzt noch eine Frage. Wie nennt man die ersten vier Bücher des Neuen Testamentes? Die ersten vier Bücher? Evangelien, dankeschön. Und wir nennen sie das Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes. Heute wollen wir uns mal das Evangelium nach Jesus Christus anschauen, denn auch er hat uns eine Botschaft gebracht, die er als Evangelium bezeichnet. Es geht heute in der Predigt hauptsächlich erst um Matthäus 4, 12 bis 17, und dann Markus 1, Verse 14 und 15. Und gerade diese zweite Stelle, die ist so absolut im Zentrum. Und das ist so eine Zusammenfassung von dem, was Jesus eigentlich ja die ganze Zeit den Leuten verkündet hat. Immer und immer wieder. Ja, Markus braucht nur 13 Verse vorher, um einzuleiten, bis er auf sein Hauptthema dann kommt. Ich habe jetzt mal nachgezählt, wie viele Predigten ich in dieser Reihe über Jesus Christus schon gebraucht habe, um an den gleichen Punkt zu kommen. Es waren tatsächlich 14. Markus würde vielleicht sagen, viel zu lang und vielleicht den Kopf schütteln, aber gut, daran sind die anderen Evangelisten dann schuld, dass sie alles ein bisschen ausführlicher erzählen. Und aus den anderen Evangelien wissen wir eben auch schon, dass bevor Jesus dann in Galiläa aufgetreten hat und seine Botschaft gebracht hat, sehr viel passiert ist in seinem Leben. Und ich möchte jetzt einmal bitten, dass wir die Karte uns anschauen können. Patrick, könntest du mir doch noch schnell einen Pointer zur Verfügung stellen? Dankeschön. Habe ich vorhin nicht dran gedacht, also ist nicht Patricks Fehler, sondern meiner. Ah, es ist nicht ganz so hell, wie man es gerne hätte, sonst könnt ihr auch in eurer Bibel nachschauen. Also, die Eltern von Jesus, sehe ich den roten Punkt? Ja, sonst gehe ich einfach selber hin. So, die Eltern von Jesus, die kommen hier aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Das kann man vielleicht lesen, was die meisten nicht, vielleicht guckt ihr bei euch in der Bibel nach. So, und geboren ist Jesus weiter unten. Man sieht es leider nicht. Ja gut, da muss ich mir einen Zettel mitnehmen. Geboren ist Jesus hier, man sieht echt nicht so gut. Hier unten in Judäa, nämlich in Bethlehem. Das kennen wir vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte. Und dann, was wir vielleicht auch aus der Weihnachtsgeschichte kennen, dann wollte der König Jesus töten, weil er in ihm einen Rivalen gesehen hat, von wegen der angekündigte Messias, ist ja der König der Juden. Deswegen musste er fliehen, hier ganz raus, das sieht man schon gar nicht mehr, bis nach Ägypten. Und dann nach ein paar Jahren, als der alte König tot war, sind Jesu Eltern mit Jesus zurückgekommen, hier in das Land. Aber da haben sie gesehen, da in Judäa, also in der Gegend von Bethlehem, wo Jesus geboren ist, da regiert der Sohn von dem alten König, der Jesus töten wollte. Deswegen haben sie sich nicht da angesiedelt, sondern wieder da, wo sie ursprünglich herkamen, in Nazareth. Und dann können wir uns das gut vorstellen, dass Jesus mit seinen Eltern in seiner Kindheit und Jugend zumindest dreimal im Jahr immer wieder nach Jerusalem runtergepilgert ist. Das ist nämlich zum Passa, zum Wochenfest, heute nennt man das Pfingsten, und zum Laubhüttenfest. Also quasi, wie wir auch aus diesen drei Festen sind dann auch heute drei Feste geworden, die wir als Christen so feiern. Aus Passa wurde letztendlich Ostern, aus dem Wochenfest wurde Pfingsten und aus dem Laubhüttenfest wurde Erntedank. Und die Themen, die passen eigentlich ganz gut dazu, was damals im Alten Testament gefeiert wurde. So, also das Leben von Jesus war schon durchaus bewegt. Dann kommt, als er etwa 30 Jahre alt war, dass Jesus am Jordan getauft wurde. Das war etwa in diesem Bereich. Hier sehen wir das Tote Meer, wenn vielleicht schon mal jemand in Israel war oder so ein bisschen Geografie kennt. Hier fließt der Jordan von oben vom See Genezareth bis runter ins Tote Meer. Und auf der anderen Seite vom Jordan hat Johannes der Täufer getauft. Da wurde Jesus auch getauft. Und kurze Zeit später wurde er dann vom Heiligen Geist, so heißt es, in die Wüste geführt, also quasi wieder auf die andere Seite des Jordans, in die Wüste von Judäa. Dann ist er mit ein paar Leuten, zum Teil waren das schon Jünger, die ihn irgendwie interessant und gut fanden, und zum Teil aber auch nur Reisegefährten, die halt auch eigentlich aus dem Norden kamen, aber jetzt eben im Süden war, ist er wieder zurückgekehrt in seine Heimat, in den Norden nach Galiläa. Dann gab es diese Hochzeit in Kana, wo Jesus eingeladen war mit seinen Jüngern, wo auch seine Familie da war, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Und kurze Zeit später, er war kaum lange da, ist er schon wieder runtergezogen in den Süden nach Jerusalem, hat da den Tempel gereinigt, hat dieses bekannte Gespräch mit Nikodemus gehabt. Und auch dann ist er erstmal noch im Süden geblieben und hat wie sein Lehrmeister quasi, Johannes der Täufer oder zumindest der, dem er so gefolgt ist am Anfang, auch in diesem Gebiet getauft. Und dann heißt es schlussendlich, dass er sich wieder zurückgezogen hat aus Judäa in seine alte Heimat Galiläa und vorher durch Samaria gezogen ist. Warum ich das jetzt so nochmal zusammengefasst habe, ist Folgendes. Man stellt es sich so ein bisschen vor, dass die Leute früher so total nicht mobil waren. Also wie quasi im Mittelalter. Es heißt, dass die Leute quasi damals im gleichen Ort geboren, gelebt und auch gestorben sind. So können wir uns das Leben in der Zeit Jesu in der Antike absolut nicht vorstellen. Es war ein sehr bewegtes Leben. Jesus ist sehr viel rumgekommen. Und dadurch, was die Evangelien uns beschreiben, wird einfach von Anfang an deutlich gemacht, dass es eine ganz besondere Person, dass es die Person, auf die das Volk der Israeliten schon immer gewartet hat. Das ist eine Botschaft, die immer wieder durchklingt. Aber sonst war das frühe Leben von Jesus gar nicht mal so besonders. Er ist eben da aufgewachsen, ist als guter Jude immer mit seinen Eltern mitgepilgert. Und dann kam aber, als er etwa 30 Jahre alt war, dieser Punkt, dass er sich dieser Taufbewegung scheinbar angeschlossen hat. Johannes der Täufer hat damals gepredigt, das Reich Gottes ist nahe, deswegen tut Buße. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich noch ausführlicher an. Und da hat sich auch Jesus taufen lassen. Und Johannes der Täufer hat aber schon gesagt, das ist nicht einfach einer von euch, der jetzt auch Buße tut, der jetzt auch bekennt und bereut, was er getan hat, der sich auch umwendet zu Gott, sondern er hat gesagt, das ist der, auf den wir schon immer gewartet haben. Ich habe ihm nur den Weg vorbereitet. Und dann war es aber nicht so, dass Jesus direkt aufgetreten ist als der große, bekannte Evangelist oder Prediger, sondern er war quasi Teil dieser Bewegung von Johannes und hat die gleiche Botschaft gebracht, die auch Johannes gebracht hat. Aber weil Johannes von Anfang an immer hingewiesen hat, das ist der, um den geht es, ich bin nur dazu da, um euch auf den hinzuweisen, so wie hoffentlich hier alle und unsere Gottesdienste auch nur dazu da sind, auf das Kreuz, um auf Jesus Christus hinzuweisen. So hat es Johannes eben auch gemacht. Und deswegen gab es schon Leute, die verstanden haben, okay, es bringt nichts, wenn wir Jünger von Johannes sind, sondern wir müssen Jünger Jesu werden. Und so haben sich ihm Leute angeschlossen, ohne dass er überhaupt schon groß aufgetreten wäre. Und dann das erste, vielleicht Besondere, was Jesus gemacht hat, so an Botschaft, ist, dass er nicht da in der Wüste geblieben ist, nicht da am Jordan geblieben ist und im hintersten Winkel über Buße gesprochen hat, sondern dass er diese Botschaft nach Jerusalem gebracht hat und da Wunder und Zeichen getan hat, die die Leute hellhörig gemacht haben. Aber weil die Leute nur einen Heilsbringer in ihm gesehen haben, konnte er mit den Leuten da wenig anfangen. Und deswegen hat er sich dann auch wieder eher so ins Hinterland zurückgezogen und da zur Buße aufgerufen. Und jetzt wollen wir mal in unseren ersten Text einsteigen und gucken, wie es von jetzt an weiter verläuft. Und zwar Matthäus 4, Verse 12 bis 16. Matthäus 4, Verse 12 bis 16. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Also wir sehen hier auch den konkreten Anlass, warum Jesus dann aus Judäa weggezogen ist, hin in seine galiläische Heimat, nämlich weil Johannes der Täufer damals ins Gefängnis geworfen wurde von dem König da. Johannes hat einfach über ein paar Sachen die Wahrheit gesagt und das kommt nicht immer bei jedem Politiker so gut an. Und weil Jesus ja auch zu der Bewegung gehörte, war das ein guter Zeitpunkt, aus Judäa wegzugehen. Es war aber nicht einfach nur irgendwie ein Zufall, der sich so ergeben hat, wie wir aus dem Zitat gleich sehen. Und natürlich ist er erstmal wohl nach Nazareth gegangen. Wir wissen nicht genau, was er in Nazareth gemacht hat, da in seiner Heimatstadt, ob er einfach mal wieder sich sehen hat lassen zu Hause oder ob er da auch irgendwie gewirkt hat und was verkündigt hat. Wir lesen dazu nichts. Was wir aber lesen, ist, dass Jesus dann seinen Dienst nicht in Nazareth begonnen hat, sondern in der Stadt Kapernaum. Da heißt es Kapernaum, das an dem See liegt. Und dann haben wir ein Zitat gelesen und das Zitat stammt aus Jesaja 8 und Jesaja 9. Und zwar, ich lese es vielleicht nochmal: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. So, hier haben wir nochmal eine Karte. Heute ist viel Geografie mit dabei. Ich versuche es jetzt nicht mehr mit dem Pointer, sondern gehe einfach mal dahin. Und zwar, wir haben von Kapernaum gelesen und gehört. Kapernaum ist dann der Ort, von dem Jesus immer seinen Dienst ausgeübt hat. Das steht am See Genezareth, das ist hier der See. Wir haben gelesen von dem Gebiet Sebulon und Naphtali. Das waren damals Stämme in Israel und in diesem Stammesgebiet, in dem Gebiet, das früher diesen Stämmen gehört hatte, das ist so zur Zeit Jesu das, was man als Galiläa bezeichnet, so dieser Bereich hier einfach. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann kann man sagen, Nazareth liegt mehr in Sebulon und Kapernaum in Naphtali, aber das ist nicht wirklich das, was es geht, sondern es geht um dieses ganze Gebiet. Um dieses ganze Gebiet geht es schon in Jesaja 8 und 9. Der Hintergrund ist nämlich, Vielleicht kennen viele von euch den König Hiskia und wie Gott ihm geholfen hat und ihn gerettet hat vor den Assyrern, wie er Jerusalem gerettet hat. Bevor Jerusalem aber gerettet wurde, war der feindliche König eben durch ganz Israel marschiert und hat schon viele Gebiete damals erobert. Und deswegen lesen wir davon von einem Volk, das in der Finsternis sitzt. Und wir haben auch den Ausdruck gelesen, Galiläa der Nationen oder wörtlich auf Hebräisch Kreis der Heiden. Und das ist auf jeden Fall ein negativer Ausdruck hier. Es ist nämlich deswegen ein Ort der Finsternis, weil in diesem Gebiet, das eigentlich Israel gehören sollte, weil dieses Gebiet jetzt von den Heiden besetzt ist und mit anderen Völkern besiedelt worden ist. Und dann heißt es eben von Jesaja, dieses Gebiet, das jetzt so ein finsterer Fleck ist auf unserer israelitischen Landkarte in den Augen von den Leuten damals, gerade da wird großes Licht aufleuchten. Und auch zur Zeit Jesu war das Gebiet zwar wieder hauptsächlich jüdisch geprägt, aber es hatte doch immer noch einen großen heidnischen Anteil. Und deswegen passt der Ausdruck Galiläa der Heiden immer noch ganz gut. Und diese Heiden sind eben nicht vom Heil ausgeschlossen, sondern sie bekommen das Heil wie die Juden auch. Und ja, wie es damals bei Jesaja und Hiskia um dieses ganze Gebiet ging, das damals verloren gegangen ist, so geht es auch hier nicht nur um Kapernaum, sondern um dieses Gebiet, in dem Jesus gewirkt hat. Er ist immer und immer wieder in Galiläa rumgezogen. Das war der Ausgangspunkt für seinen Dienst. Und worauf Matthäus einfach hinweist, ist, dass diese Prophezeiung, die es schon so lange gibt, dass sie jetzt ihre Erfüllung findet, weil jetzt da Licht scheint an diesem finsteren Ort, weil jetzt in der ganzen Umgebung Jesus das Wort vom Reich Gottes bekannt macht. Und wenn man in Jesaja weiterliest, als das, was Matthäus uns zitiert hat, dann ist es ganz deutlich, dass dieses Licht nicht einfach irgendeinen zufälligen Grund hat, vielleicht, dass es politisch wieder aufgeht oder so, sondern dieses Licht scheint deswegen, weil der Messias kommt. Und die Leute, die damals das Matthäusevangelium gelesen haben, die kannten das Alte Testament ganz gut und die wussten das durchaus. Hier geht es darum, dass Matthäus uns mal wieder deutlich machen möchte, Jesus ist der Messias. Und während die Leute im Süden, in Judäa, die sich quasi für die reinen und für die wahren Juden gehalten hatten, die haben immer wieder Schwierigkeiten gehabt, an Jesus zu glauben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber ein Grund war auch, ja, wie kann denn der Messias aus Galiläa kommen? Also bitte, der Messias kann doch kein Hinterwäldler sein. Aber hätten sie mal nachgelesen in ihren hebräischen Bibeln, dann wäre ihnen aufgefallen, dass der Messias schon im Alten Testament mit Galiläa verbunden wird. Es ist hier kein Einzelfall, dass Jesus Prophezeiungen erfüllt, die Jahrhunderte vorher gegeben worden sind. Und das kommt im Matthäusevangelium immer und immer und immer wieder vor, wie es deutlich macht. Manchmal konnte Jesus das beeinflussen, ob er die Prophezeiungen erfüllt, aber manchmal auch nicht. Und das ist eben das Interessante, wie man sieht, diese ganzen Aussagen, die Jahrhunderte vorher mal gegeben worden sind, in Jesus sind die alle passiert. Und das ist auch schon vor Jesus passiert. Also auch schon innerhalb vom Alten Testament gab es Prophezeiungen und die sind dann genauso erfüllt. Und das sollte uns schon hellhörig machen, weil man sich das doch menschlich nicht so wirklich gut erklären kann. Aber weil eben Gottes Hand in der Geschichte leitet, kann er natürlich auch vorher sagen, was er später einmal tun wird. Jetzt haben wir von Jesus als von dem Licht gehört und gelesen. Und wenn wir einmal auf die von euch aus gesehen linke Seite schauen, da steht ein Vers, der das auch umschreibt, dass er ja auch für uns das Licht ist. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Finsternis, das steht für schlechte Zeiten, es steht für Hoffnungslosigkeit und andersrum Licht steht für Leben, steht für Hoffnung und steht für Freude. Wenn wir noch einmal zu Jesaja zurückkehren, Jesaja 8 und Kapitel 9, da wird es auch beschrieben, was denn Finsternis und Dunkelheit bedeutet. Jesaja 8, ab Vers 20, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, also das heißt im Zusammenhang, wenn sie nicht zu Gott umkehren, dann gibt es für sie keine Morgenröte, also quasi kein Licht leuchtet ihnen auf. Man wird darin, also in dem Land, umherziehen, bedrückt und hungrig. Dann überspringe ich ein bisschen was. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Klar, das ist kein Zustand, in dem man gerne sein möchte. Aber dann im Kontrast dazu, Jesaja 9, ab Vers 2, jetzt wo das Licht kommt, du vermehrst den Jubel. Du, das ist Gott, beziehungsweise der Messias. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Das ist, was mit Licht gemeint ist. Da sehen wir Hoffnung, da sehen wir Befreiung, da sehen wir Freude und Erleichterung. Licht hat in der Bibel aber auch immer was mit Erkenntnis zu tun, und zwar mit der Fähigkeit oder Unfähigkeit, Gott zu erkennen. Und die Bibel beschreibt es so, dass unser Herz von Natur aus verfinstert ist. Quasi so wie dieses Land Galiläa damals finster war, so sind wir und unser Herz verfinstert, sodass wir bei all unserem Nachdenken und Überlegen Gott gar nicht erkennen können. Aber es heißt dann eben, dass in unserem Herzen Gott uns ein Licht aufleuchten lässt. Das heißt, dass er uns so den Schleier wegnimmt, damit wir das überhaupt erst verstehen können, damit wir Gott überhaupt erst erkennen können. Und wenn du noch nicht an Gott glaubst, wenn du ihn noch nicht erkannt hast, dann ist das Wichtigste, was du tun kannst, Gott zu bitten, dass er dir Licht ins Herz schenkt und dass du Gläubige für dich beten lässt, dass Gott dir Licht ins Herz schenkt, dass du erkennen kannst, wie du gerettet wirst. Und wenn Gott dir das im Herzen schon offenbart hast, dann komm hin zu diesem Licht, Jesus, der eben das Licht der Welt ist. Ohne Jesus wissen wir nicht, was uns aus der Dunkelheit rausbringt. Vielleicht nehmen wir noch nicht mal wahr, dass wir in Dunkelheit leben. Und wir wissen auch nicht, was wir tun sollen, um aus der Finsternis rauszukommen. Auch bei uns Gläubigen ist es manchmal so, dass wir durch Zeiten gehen, die wir als dunkel wahrnehmen. Und dann ist es viel zu oft so, zumindest kenne ich das so, aber ich glaube, das geht vielen von uns auch so, dass wir uns dann selbst irgendwelche Kerzen und Lichter machen, um es irgendwie ein bisschen heller zu haben in unserem Leben. Aber was für ein Unsinn ist das denn, wenn wir lesen, dass Jesus das wahre Licht ist? Und so wie der Mensch, der noch nicht gerettet ist, weil er in der Finsternis lebt, zu Jesus zu kommen muss, um Licht zu haben, dann müssten wir als Gläubige das doch verstanden haben, dass auch wenn in unserem Leben dunkle Phasen kommen, dass wir dann genauso einfach zu Jesus kommen müssen und dass er uns sein Licht bringt und nicht, dass wir uns auf irgendwelche andere Weise versuchen, selbst daraus zu ziehen. Denn eigentlich muss auch uns klar sein, dass auch wir ohne Jesus nicht wissen, was wir tun sollen. Das war also der Zusammenhang, in dem jetzt Jesus auftritt. Er kommt in dieses Gebiet Galiläa, dieses verfinsterte Gebiet, wo Gott seine Prophezeiung erfüllt hat und jetzt Licht bringt, durch Jesus. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was für ein Licht Jesus gebracht hat. Und dazu schlagen wir Markus 1, Verse 14 und 15 auf. Markus 1, 14 und 15. Und nachdem Johannes überliefert war, das haben wir schon gelesen, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn man jetzt einfach so fragen würde, was ist hier der Schlüsselbegriff, dann würde das vielen gar nicht mal so schwer fallen zu beantworten. Das Wort, das zweimal vorkommt, nämlich das Evangelium. Jetzt ist die Frage, was ist das Evangelium? Wenn wir uns so insgesamt das Neue Testament anschauen, dann ist es ein zusammenfassender Begriff für die Botschaft schlechthin, die die Apostel gebracht haben. Und dafür möchte ich zwei Beispiele vorlesen. Das erste Beispiel ist 1. Korinther 15. Ich überlasse es euch, ob ihr aufschlagen wollt oder einfach so zuhören. 1. Korinther 15, ab Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. Und dann gibt es einen kurzen Einschub darüber, dass es wichtig ist, wie wir uns zum Evangelium stellen, ob wir dann gerettet werden oder nicht. Das lasse ich jetzt mal aus und lese ab Vers 3 weiter, wo er es nochmal zusammenfasst. Was ist denn jetzt das Evangelium? Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus quasi erstens für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, zweitens, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also das Evangelium dreht sich zentral um Jesu Tod. Nicht einfach, dass er gestorben ist, das ist nichts Besonderes, sondern dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und das zweite Besondere, dass er auferweckt worden ist. Das ist das Evangelium. Dann nehmen wir jetzt noch den zweiten großen Apostel, nämlich Petrus. In Apostelgeschichte 10, ab Vers 36, wie fasst er das Evangelium zusammen? Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, also dieses Wort, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa, wie gesagt, jetzt geht es eigentlich los mit dem Dienst von Jesus, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also im Prinzip das Gleiche wie bei Paulus, nur eben ein bisschen ausführlicher, noch ein bisschen ausführlicher auch nachgezeichnet, wie das Leben Jesus so verlaufen ist. Aber diese Kernpunkte sind wieder die gleichen, dass durch Jesus und seinen Tod Vergebung der Sünden möglich ist und dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er auch wiederkommen wird. Jetzt gehen wir aber wieder zu unserer Stelle zurück, Markus 1. Konnte an diesem Punkt, ganz am Anfang von Jesu Dienst, Evangelium das bedeuten? Also hat Jesus quasi gesagt, ja, ich bin ja gestorben für eure Sünden und bin auferstanden? Oder stellen wir uns das so vor, dass seine Botschaft so aussah, dass er einfach immer nur von der Zukunft geredet hat, dass er gesagt hat, ja, ich werde ja für eure Sünden sterben und ich werde auferstehen. Das klingt schon ein bisschen absurd und es ist auch absurd. Also das, was die Apostel später als Evangelium verkündigt hatten, das ist ein bisschen was anderes und quasi eine Weiterentwicklung von dem, was Jesus hier als Evangelium verkündigt. Noch eine Sache. Wir gehen in Markus noch weiter zurück, nämlich Markus 1, Vers 1. Da heißt es, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist quasi die Überschrift über das Buch. Markus Evangelium, wie ist die Überschrift? Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Es ist, wie wir schon bei Paulus und Petrus gesehen haben, geht es darum, dass es beim Evangelium um Jesus geht. Evangelium über Jesus Christus, wenn man den Genitiv mal ausdeutet. Also es geht beim Evangelium um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Damit sind wir quasi gleich. Jetzt kennen wir von Lukas und von der Apostelgeschichte, dass es da eine bisschen ausführlichere Einleitung gibt, wo der Zweck dieses Buches beschrieben wird. Lukas beschreibt in Lukas 1, Verse 1 bis 4, warum er sein Buch schreibt. Und da sagt er, es geht ihm darum, zu beschreiben, wie diese ganze Sache mit Jesus und mit Jesus angefangen hat. Das ist dann das Lukas-Evangelium, aber auch mit dem Christentum, wie das angefangen hat, eben im zweiten Teil von Lukas' Buch in der Apostelgeschichte. Markus fasst sich da ein bisschen kürzer und sagt einfach, Anfang des Evangeliums. Das muss reichen. Aber wenn man das ein bisschen ausführlicher umschreibt, dann heißt es im Prinzip, was Markus da sagt, in Markus 1, Vers 1, ich schreibe jetzt darüber, wie die ganze Botschaft vom Evangelium ihren Anfang genommen hat. Also genau das Gleiche, was Lukas meint. Eben nur, wie es immer bei Markus ist, alles ein bisschen kürzer und prägnanter. Das Interessante jetzt ist, wenn wir uns einfach nur mal die Predigt von Paulus nehmen, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, an Jesus ist eigentlich nur wichtig, dass er stellvertretend für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Also das Leben Jesu würde dann gar keine große Rolle spielen. Aber wenn wir uns jetzt das Markus-Evangelium anschauen, wo er quasi sagt, Anfang des Evangeliums, Doppelpunkt, dann sehen wir, dass das Leben Jesu doch unglaublich wichtig und relevant ist für das Evangelium. Also es kann nicht einfach nur auf dieses Gestorben und Auferstanden zusammengefasst werden. Markus hat quasi mit dem Buch, das er damals geschrieben hat, mit dem Evangelium, das Ziel, Jesus ins Zentrum zu rücken, und zwar den ganzen Jesus, weil er auch im Zentrum von unserem Glauben steht. Und deswegen ist eben alles, was Jesus auch gesagt, getan und gelehrt hat, so unglaublich wichtig. Und nicht nur diese Sache, dass er gestorben und auferstanden ist. Dann noch ein Kommentar zu dem Begriff Evangelien. Es ist ganz eindeutig so, dass keines der vier Evangelien die Selbstbezeichnung als Evangelium hat. Also keiner schreibt, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, keiner schreibt, ich schreibe jetzt ein Evangelium. Markus kommt dem scheinbar am nächsten, wenn er sagt, Anfang des Evangeliums. Aber was damit gemeint ist, haben wir gerade schon gesehen. Es geht darum, zu beschreiben, wie die Botschaft von dem Evangelium ihren Anfang genommen hat. Es geht nicht um eine Literaturart Evangelium. Die hat man erst später so quasi erfunden und dann gesagt, ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, was die gemacht haben, das nennen wir ab sofort in der Literaturart, nennen wir Evangelien. Aber das kommt aus dem zweiten Jahrhundert, das ist erst im Rückblick auf die angewandt worden. Was sind die Evangelien eigentlich entworfen? Was wollen die eigentlich sein? Und das sind im Prinzip einfach Biografien. Nicht im modernen Sinn, wie wir sie uns vorstellen, wie eine Biografie aussehen muss. Zum Beispiel, dass die Kindheit und die Jugend unbedingt ausführlich beschrieben werden muss, damit man die Person schön psychologisieren kann. Aber im antiken Sinn sind die Evangelien ganz typische Bioi, das heißt historische Darstellungen über das Leben einer bedeutenden Person. Und so reihen sich die Evangelien ganz natürlich in ganz viele antike Biografien ein. Und genau das Gleiche haben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes unternommen, indem sie historisch dargestellt haben, wie das Leben der bedeutenden Person Jesus ausgesehen hat. So, wir sind immer noch bei diesem Begriff Evangelium. Und es ist deutlich, das Evangelium bei Jesus in Markus 1, 14 und 15 nicht das bedeuten kann, wie wir das Wort verwenden. Wir verwenden es, wie gesagt, entweder so, wie Paulus das verwendet hat, Christus ist gestorben und für euch gestorben und auferstanden, oder wir verwenden es so, dass wir über bestimmte Bücher, über eine bestimmte Literaturgattung, Evangelien reden. Beides meint Jesus nicht. Was er meint, wird deutlich, wenn wir uns fragen, was heißt dieser Begriff Evangelium denn erstmal wörtlich? Und er besteht aus zwei Teilen, Eu und Angelion, das ist die gute Nachricht oder frohe Botschaft, je nachdem, wie farbig man es übersetzen muss. Also der erste Teil bedeutet auf jeden Fall, dass es was Gutes, und das zweite, es ist was, was bekannt gemacht wird. Und ja, warum kann man jetzt von einer guten Nachricht sprechen bei dem, was Jesus verkündigt? Was ist so gut an dieser Nachricht, die Jesus hat? Und den Juden damals, denen musste man das nicht erklären, was daran gut war. Uns vielleicht schon ein bisschen eher. Es ist nämlich einfach genau das, worauf Israel die ganze Zeit gewartet hat. Was erzählt Jesus? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und danach haben sie sich gesehnt, schon die ganze Zeit. Und das ist das Evangelium nach Jesus. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Weil wir den Hintergrund nicht so gut haben wie die Juden damals, weil wir es vielleicht nicht so präsent haben, auch in unserem Denken, blicke ich hier einmal zurück auf die Propheten. Und diese Stelle möchte ich euch bitten, mit aufzuschlagen. Zephania 3. Ich habe das schon ein paar Mal mittlerweile gesagt. Die Propheten sind sehr ausführlich. Zephania fasst das wunderbar zusammen, worum es in den Propheten geht. Und auch die Botschaft vom Reich Gottes ist in Zephania 3 gut zusammengefasst. Dann können wir uns einfach so ein bisschen auch verstehen, was da jetzt die gute Nachricht genau war, die Jesus weitergegeben hat. Zephania 3, ich lese ab Vers 8. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Jetzt fragen sich manche, ist das vielleicht die falsche Stelle? Was ist daran gut? Aber wie das damit zusammenhängt, werden wir uns gleich noch anschauen. Dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseits der Ströme Kusch werden sie mir, meine Anbieter, meine zerstreute Schar als Opfergabe darbringen. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr all deiner Taten zu schämen, durch die du den Bruch mit mir vollzogen hast. Denn dann werde ich deine hochmütigen Prahler aus deiner Mitte wegnehmen und du wirst künftig nicht mehr überheblich sein auf meinem heiligen Berg. Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Der Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden, und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und lagern, und niemand wird sie aufschrecken. Juble, Tochter Zion, jauchze, Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr sehen.
An jenem Tag wird in Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Die fern von der Festversammlung Trauernden sammle ich. Sie sind ja von dir, um meinetwillen tragen sie Schmach. Siehe, zu jener Zeit werde ich an denen handeln, die dich unterdrücken. Ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich zusammenbringen. Und ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. In jener Zeit werde ich euch herbeiholen und zu jener Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Um es zusammenzufassen. Vers 8. Zu der Botschaft der Propheten über das Reich Gottes gehört auch zwingend die Botschaft vom Gericht Gottes, das er vorher halten wird. Dann, er wird diejenigen aus seinem Volk entfernen, die ihm nicht treu waren. Und er wird sich ein geringes Volk übrig lassen. Das sehen wir in Versen 11 und 12. Auch das ist ein häufiges Thema in den Propheten. Nicht alle Israeliten werden gerettet, sondern der gläubige Überrest. Und dann sehen wir, alle Völker werden Gott anbeten. Vers 9, das Volk Israel wird wieder in sein Land zurückkehren. Verse 10 und 20, Gott wird die Israeliten verändern, sodass sie kein Unrecht mehr tun. Vers 13, keiner kann Israel mehr was anhaben, auch das Vers 13. Und Gott wohnt mitten unter seinem Volk und hat große Freude an ihnen. Verse 15 und 17. Und wenn wir das so gelesen haben und uns vor Augen halten, dass die Juden das auch immer wieder gelesen haben, und sich gefragt haben, ja, wann ist es denn soweit, wann kommt diese Zeit? Und dann kommt auf einmal Jesus und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das hat die auf jeden Fall angesprochen. Und speziell dieser Vers 20, wahrscheinlich am meisten, wo Gott sagt, ich werde euer Geschick vor euren Augen wenden. Sie hatten einfach genug davon, von der ganzen Unterdrückung und wie es ihnen als Volk schlecht ging. Und dann hat Jesus zwei Aufforderungen. Glaubt an das Evangelium und ich glaube, das haben sie gerne getan. Diese Aussicht, es wird endlich besser, das ist ihnen nicht schwer gefallen. Aber dann tut Buße. Was hat das denn damit zu tun? Das konnten sie wahrscheinlich schon eher schlecht verstehen. Genauso wie sie wahrscheinlich diesen Vers 8 aus Zephania 3 eher so unter den Tisch fallen ließen und vielleicht lieber bei Vers 9 angefangen hätten. Und das ist wieder die gleiche Botschaft, die Johannes damals gebracht hat. Auch er hat vom Reich Gottes gesprochen, das Reich Gottes ist nah und tut jetzt Buße. Das Neue ist einfach nur, dass Jesus das nach Galiläa gebracht hat, quasi ins Hinterland, wo er auch selber herkam. Es wird als Evangelium Gottes bezeichnet, das Evangelium von dem Jesus spricht. Und das bedeutet, es ist das Evangelium, das von Gott kommt. So wie die Propheten früher gesagt haben, wenn sie vom Reich Gottes, aber auch von allem anderen gesprochen haben, so spricht der Herr. Genauso verweist auch Jesus auf den göttlichen Ursprung seiner Botschaft vom Reich Gottes, das jetzt nahe kommt. Und wir lesen, dass die Zeit jetzt erfüllt ist. Und das steht genauso in Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Gott weiß, was er macht. Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass jetzt sein Reich nahe herbeikommt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich bei euch übersetzt. Vers 15, nahe herbeigekommen. Bei manchen vielleicht, es ist schon angebrochen. Und das ist ein Thema, das durch die ganzen Evangelien hindurch spannend ist. Es gibt da Teile, da wird ganz deutlich, das Reich Gottes, es ist jetzt schon da. Und dann gibt es Teile, da heißt es ganz deutlich, das Evangelium ist noch nicht in Herrlichkeit offenbar geworden. Und das ist gar nicht mal so leicht, wenn man die Bibel liest, sich da immer im Klaren zu sein. Okay, jetzt geht es wieder ums Reich Gottes, aber was ist jetzt gemeint? Sind das Sachen, die jetzt schon da sind? Oder sind es Sachen, die künftig erst noch kommen, wenn Jesus eben zum zweiten Mal auch kommt und wenn sein Reich deutlich sichtbar und in Herrlichkeit da sein wird? Und es lohnt sich durchaus, sich da am Rand von der Bibel immer hinzuschreiben, ist es ein schon jetzt oder ist es ein noch nicht, was wir da sehen. Jesu Aufforderung, wie gesagt, war klar, tut Buße. Wenn man das wörtlich nimmt, heißt es eigentlich, denkt um, denkt neu, ändert euer Denken. Und es steht auch oft im Zusammenhang mit diesem Wort, sich bekehren, zum Beispiel Apostelgeschichte 3,19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und das ist auch was schon im Alten Testament ganz bekannt war. Da geht es auch immer wieder darum, dass Menschen umkehren sollen. Ein bekannter Bußvers ist zum Beispiel Jeremia 31,19. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Hüften. Ich schäme mich und bin auch zu Schanden geworden. Und so eine Einstellung sollten die Leute eben auch haben. Bekehrung, das ist nicht einfach, dass ich sage, ja okay, Gott, tut mir leid für alle meine Sünden, ich will jetzt für dich leben, sondern das muss wirklich Reue haben, da muss wirklich eine Bewegtheit auch drin sein und eine klare Sicht dafür, dass man bisher auf dem falschen Weg unterwegs war und dass man so vor Gott nicht bestehen kann und dass man auf dem Weg in das Gericht Gottes ist. Und dann das Zweite, glaubt an das Evangelium, das, was so entscheidend ist, wie wir Christen gerettet werden. Also letztendlich durch Glauben, nicht dadurch, dass wir irgendwas erreicht haben, sondern dass wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat, dass wir das im Glauben annehmen. Und so wird in ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament einfach beschrieben, wie fängt das Leben eines Christen an? Es fängt mit einer echten Bekehrung an und eine echte Bekehrung, das heißt eine Umkehr, ein Abwenden von dem alten Leben hin zu einem neuen Leben, das von Glauben gekennzeichnet wird. Immer wieder finden wir bei Leuten, die eine Richtungswende vornehmen, diese zwei Worte, Buße und Glaube. Und es sind auch Begriffe, die für Christen verwendet werden. Glauben sowieso, das ist uns klar, aber auch Umkehr. Zum einen dieser Begriff, der oft mit Buße tun übersetzt wird, aber auch dieser Begriff, der mit Bekehren übersetzt wird. Zum Beispiel, wenn wir uns die Sendschreiben anschauen, dann heißt es über 4 von 7 Gemeinden, dass sie Buße tun sollen. Also das ist nichts Einmaliges. Natürlich, am Anfang muss eine klare Buße, eine klare Richtungsänderung stehen. Aber das ist was, was auch im Leben von uns Christen immer wieder vorkommt, weil wir auch oft genug Mist bauen. Und auch wir müssen Buße tun darüber. Wir müssen das wirklich bereuen und unsere Gesinnung, unsere Einstellung, unser Denken da ändern. Und auch vom Bekehren lesen wir zum Beispiel von Petrus, von dem kann man ja durchaus annehmen, dass er schon gläubig war, als er da seine Krise hatte und Jesus verleugnet hat und Jesus ihm vorher schon sagt, wenn du einst zurückgekehrt bist, und da ist genau dieses gleiche Wort Bekehrung, wenn du dich einst wieder bekehrt hast, also wieder richtig geworden bist, so stärke deine Brüder, oder Jakobus 5,19, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, und dieses zurückführt ist wieder genau das gleiche Wort, wenn jemand ihn bekehrt. Also das ist was, was auch in unserem Leben als Christen immer wieder stattfindet. Wir sind auf dem falschen Weg und da müssen wir eben wieder umdrehen und zu Gott kommen. Also wie gesagt, Bekehrung, das kann keine Formel sein. Und es folgt auch keine Wiedergeburt auf so eine Bekehrung. Die Wiedergeburt folgt auf eine echte Bekehrung und die echte Bekehrung hat Reue und Umkehr. So, jetzt, das war jetzt schon wieder so ein bisschen negativ, ne? Jetzt haben wir von einer guten Nachricht gesprochen und dann reden wir jetzt doch wieder über Buße tun, über Bekehren, über Reue und so weiter. Jetzt ist die Frage, was ist gut an der guten Nachricht? Wie gesagt, nochmal kurz als Klammervermerk, gute Nachricht und Gericht hängen immer zusammen. Haben wir bei Zephania gesehen, haben wir auch jetzt wieder bei Jesus gesehen, was er verkündigt hat. Haben wir auch bei den Aposteln gesehen, bei Petrus und Paulus. Gute Nachricht und Gericht, die stehen nicht im Widerspruch, sondern die gehören zusammen. Aber doch müssen wir aufpassen, dass wir den Schwerpunkt richtig setzen. Der Kern ist nämlich die gute Nachricht, das Gericht gehört dazu. Wir dürfen das Gericht nicht weglassen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn das Evangelium als gute Nachricht weitergeben? Jesus hat das als gute Nachricht verstanden und die Apostel haben es als gute Nachricht verstanden. Also wie könnten wir das denn jetzt als was anderes verstehen und weitergeben als eine gute Nachricht? Wenn wir uns jetzt ohne die ganzen jüdischen Hintergründe das mal anschauen, was Jesus gesagt hat, könnte man vereinfachend sagen, Jesus sagt, es kommt eine bessere Welt und ihr könnt da reinkommen, oder nicht? So mal ganz einfach zusammengefasst. So, und ist das was, was wir heute auch noch sagen können? Glauben auch wir daran, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Zeugen Jehovas, aber ihr wisst das schon einzuordnen, dass eine bessere Welt kommt. Glauben wir das? Dann sollte auch das doch deutlich machen, dass das was Gutes ist an der guten Nachricht, die wir weitergeben. Wie können wir die gute Nachricht noch so weitergeben, dass es eine gute Nachricht ist? Ich denke, da kann unser Zeugnis sehr viel helfen. Einfach das, was wir erlebt haben in unserem Leben, wie uns diese Bekehrung zu Gott, wie uns das wirklich geholfen hat, wie es ja, unser Leben erfüllt, jetzt mit Jesus zu leben, wie er uns Freude schenkt, wie er uns hilft, wie er uns Erfüllung, Sinn, Zufriedenheit gegeben hat, was er für Dinge getan hat in unserem Leben, wie er unser Leben gewandelt hat. Das Johannesevangelium ist voll davon, Zeugnis zu geben, dass unser Zeugnis lebendig sein soll vor den Menschen. Und das Zeugnis ist eben auch ein Teil, wie wir dafür sorgen können, dass die gute Nachricht auch als gute Nachricht rüberkommt. Und dann, wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat, das wird auch besonders im Johannesevangelium deutlich. Er hat von sich selbst als Licht gesprochen, als Brot, als Tür, als Weg, alles gute Sachen. Und er konnte quasi von allen möglichen Themen auf sich kommen. So von alltäglichen, nützlichen oder guten Sachen ist er darauf gekommen, über sich zu sprechen, weil er letztendlich derjenige ist, der zum Beispiel wirklich satt macht und derjenige, der wirklich unser Leben hell macht und nicht nur so ein bisschen wie irgendeine Lampe, die wir anzünden. Also um das Ganze jetzt zusammenzufassen, Jesus ist gekommen und die Botschaft, die er den Menschen gebracht hat, ist eine gute Botschaft, nämlich das Reich Gottes ist da. Und wir glauben ja, dass dieses Reich Gottes auch noch kommt. In dieses Reich Gottes kommt man nicht einfach so rein. Da werden nicht alle Menschen beteiligt sein. Wir haben auch gelesen, nur der gläubige Überrest kommt da rein. Oder um es anders auszudrücken, diejenigen, die sich wirklich bekehrt haben zu Jesus, nur diejenigen, die kommen da rein. Deswegen auch diese ernsten Kommentare, tut Buße, kehrt um. Das gehört unbedingt dazu. Aber lassen wir uns davon nicht davon abhalten, dass es eine gute Nachricht ist für die große Hoffnung, die einfach auf uns wartet. Und auch das weiterzugeben, was Jesus Gutes schon in unserem Leben getan hat. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Lasst uns dazu einmal aufstehen. Ja, Herr, du bist der Herr der Geschichte. Du wusstest, wann die Zeit erfüllt war, wann die rechte Zeit war, dass dein Reich anfängt, Herr, dass du vorher angekündigt hast. hast auch den Überblick über unser Leben. Du weißt auch genau, was du in unserem Leben tust, Herr. Danke, dass es auch für uns eine gute Nachricht gibt, Herr. Dass dieses Leben hier nicht alles ist, sondern dass du mehr für uns bereithältst, Herr. Dass du eine große Hoffnung für uns hast, Herr. Danke, dass das Reich Gottes noch in seiner Vollendung kommen wird. Aber danke auch, dass es schon angefangen hat. Schon unter uns, schon in unserem Leben Wirklichkeit werden kann, Herr. Und danke, dass viele von uns das eigentlich auch schon bezeugen können, wie das Reich Gottes in ihrem Herzen schon angefangen hat, Herr. Wie du in unserem Herzen und unserem ganzen Leben wirkst, Herr. Hilf uns doch auch, diese Botschaft weiterzugeben, Herr. Wir sehen es bei dir, wir sehen es bei den Aposteln, aber auch bei den einfachen Christen in der Urgemeinde, dass sie dein Wort und das Evangelium weitergegeben haben. Herr, hilf uns, dass wir das Evangelium ausgewogen weitergeben können, Herr. Dass jeder versteht, dass es eine frohe und eine gute Nachricht ist, aber dass sich auch keiner was vormacht und nicht versteht, dass es ernst ist und dass es welche geben wird, die zum Reich Gottes dazugehören und welche, die nicht dazugehören. Amen.